Der biblische Dreierzyklus der Schöpfungstage. Die der Tabelle die sieben Häupter des Tieres als Regentschaften und Regenten zugrunde liegende 1-2-3-Zählung basiert auf einem universellen geistlichen Muster der Abfolge von 1. Licht-Feuer, 2. Wasser und 3. Erde. Dieses in den sieben Schöpfungstagen vorkommende Muster ist ein Ausgangspunkt zum besseren Verständnis weiterer Zusammenhänge. Der erste biblische Zyklus ist in 1. Mose 1, die Verse 3 bis 13 verborgen. Er beginnt A mit dem ersten Tag, Licht, 1. Dann folgen B, der zweite Tag, Wasser, 2. Und C, der dritte Tag. Erde, 3. In 1. Mose 1, 14 bis 31 gibt es gemäß Prediger 1, 9 nichts Neues unter der Sonne mehr. Denn ab dem vierten Tag der Erschaffung, dem Hervorbringen der Sonne, wiederholen sich die Ereignisse der ersten drei Schöpfungstage in einem neuen Zyklus. Der vierte Tag, die Schöpfung der Lichter im Firmament, Sonne, Mond und Sterne, stellt einen Neuanfang dar. 1. Mit ihm beginnt der zweite Dreierzyklus. Das Lichtelement des ersten Tages kehrt hier wieder. Der fünfte Tag Gottes, Erschaffung der Lebewesen in den Wassern, oben und unten, Vögel im Himmel und Fische im Meer, ist in dieser Abfolge eine neue 2. Das Wasserelement des zweiten Tages kehrt hier wieder. Der sechste Tag der Schöpfung der Lebewesen auf der Erde, Landtiere, Menschen, schließt den zweiten Dreierzyklus als eine neue 3 ab. Das Erdeelement des dritten Tages kehrt hier wieder. Der siebte Tag, der heilige Schabbat, hat eine geistliche Lichtqualität. Er ist der Beginn des dritten Zyklus, also gewissermaßen eine neue 1. Allerdings ist er auch der letzte Erschaffungstag, sodass kein achter Tag folgt. Deshalb kann man genau genommen nicht von einem Zyklus sprechen. Ein dennoch möglicher Achter muss folglich aus den sieben sein, denn eine Woche hat nur 7 Tage, was die Aussage in Offenbarung 17, Vers 11 und die Anwendung der hier vorliegenden Zählordnung auf die sieben Häupter des Tieres bestätigt. Die 1-4-7-Zählung der sieben Häupter. Wie aus der Grafik die sieben Häupter des Tieres als Regentschaften und Regenten ersichtlich ist, entspricht der siebte Berg gemäß den biblisch begründbaren Dreierzyklen der ersten und vierten Regentschaft und er wird durch einen Anfang bzw. Neuanfang charakterisiert, Element Feuer. Hier und bei all den anderen Häuptern des Tieres wird der Dreierzyklus bestätigt. Sowohl in Ägypten, 1, als auch in bzw. kurz nach der Zeit der Perser, 4, kehrte Israel in das angestammte Land seiner Vorväter zurück. Die Heimkehr der Exilanten erfolgte ab 1460 vor Christus, 1, bzw. 536 vor Christus, 4. Dies wiederholte sich vor, in bzw. nach der Nazi-Herrschaft in Deutschland, 7. Hitler ist eine Wiederholung des Judenhassers Hamann. Offensichtlich war Hitler ein Antitypus, das heißt eine Vollerfüllung des Amalekiters Hamann, wenn nicht sogar eine Reinkarnation dieses Judenhassers. Hamann suchte das Volk der Juden in allen 127 Rechtsbezirken Persiens auszurotten, worin er eindeutig als ein Typus, das heißt eine prägende Vorschattung Hitlers und dessen Judenfrage, identifiziert werden kann. Esther 3, die Verse 12 und 13. Da wurden die Schreiber des Königs gerufen im ersten Monat am 13. Tag desselben. Und es wurde an die Satrapen des Königs geschrieben, nach allem, was Haman befahl, und an die Statthalter über jede Provinz und an die Obersten eines jeden Volkes, und zwar jeder einzelnen Provinz in ihrer Schrift und jedem einzelnen Volk in seiner Sprache. Im Namen des Königs Ahasverus wurde es geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt. Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, um alle Juden zu vernichten, umzubringen und auszurotten. Vom Knaben bis zum Greis, Kinder und Frauen, an einem Tag, am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und um ihre Habe als Beute zu erbeuten. Hitlers Vater, der Teufel, gab ihm seinen in Berlin aufgestellten und auch heute noch dort in einem Museum zu besichtigenden Pergamonthron, denn gemäß Offenbarung 2,13 ist dieser Altar der Thron Satans. Entsprechend ihrer prophetischen Allegorie in Esther 9,13 und 14 hängte man die 10 Söhne Hamann Hitlers am jüdischen Feiertag Hoshanah Rabbah, es war der 16.10.1946, in Nürnberg an den Galgen. Vor seiner Hinrichtung schrie der für die Lösung der Judenfrage beauftragte Julius Streicher: Heute haben die Juden ihren Purim. Esther 9, 13 und 14. Da sagte Esther: Wenn es dem König recht ist, möge auch morgen den Juden, die in Susa sind, gestattet werden, nach dem heutigen Befehl zu handeln. Die 10 Söhne Hamanns aber möge man am Holzpfahl aufhängen. Da befahl der König, dass es so ausgeführt werden solle. So wurde denn noch ein Gesetz in Susa erlassen und die 10 Söhne Hamanns hängte man auf. Die Judenfrage Ägyptens stellt den Demozid Nazi-Deutschlands dar. Der durch den Pharao zur Zeit des Exodus befohlene Pogrom gegen die Hebräer und ihre harte Sklavenarbeit in Ägypten bestätigen und vervollständigen die vorliegende 147-Systematik, denn offenbar gibt es nichts Neues unter der Sonne. Die Wiederholungen der Ereignisse verlaufen exakt zyklisch. Die männlichen Neugeborenen Israels wurden zur Erhaltung des völkischen Blutes der Ägypter getötet. 2. Mose 1, 14 bis 16 und 22. Und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und an Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld, mit all ihrer Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwangen. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß, und sagte: Wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk: Jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen, jede Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. Israelitische Frauen und ihre weiblichen Nachkommen hätten durch Heirat genetisch assimiliert werden können. Das Überhandnehmen der ausländischen Gastarbeiter in Ägypten, ihr ethnischer Zuwachs, musste jedoch effektiver unterbunden werden, denn ihre hohe Geburtenrate stellte für die Ägypter ein großes demografisches Problem dar. 2. Mose 1, Vers 7 bis 9. Die Söhne Israels aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark, und das Land wurde voll von ihnen. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Söhne Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Die Judenfrage Ägyptens sollte unter anderem durch rassische Geburtenkontrolle gelöst werden, was der Eugenikpolitik und dem vor allem an den Juden begangenen Demozid Nazi-Deutschlands entspricht. Bereits das Ägypten zur Zeit Josefs war durch Apartheid geprägt, wie 1. Mose 43, 32 und 1. Mose 46, 34 zeigen. Und es wird biblisch-geografisch als rechtsseitig Süden bezeichnet, was die moderne politische Ausrichtung des rechten Nazi-Deutschlands andeutet. 1. Mose 43, die Verse 32 und 34. Da druckt man für ihn besonders auf und für sie besonders und für die Ägypter, die mit ihnen aßen, besonders. Denn die Ägypter können nicht mit den Hebräern essen, denn ein Greuel ist das für Ägypter. Dann sagt, deine Knechte haben Viehzucht getrieben von unserer Jugend an bis jetzt, sowohl wir als auch unsere Väter, damit wir im Land Goschen bleiben können. Denn alle Schafhirten sind den Ägyptern ein Greuel. Der Zusammenhang von Passa und Purim. Die hier vorliegende 147-Systematik wird auch durch den Zusammenhang von Passa und Purim bestätigt. Die Esther-Geschichte enthält viele Kontrastparallelen zum Exodus-Bericht, zum Beispiel entsprechen sich Moses und Mordechai. Esther nimmt die Funktion Aarons ein. Diese Zuordnung ist insofern stimmig, da das Gott-Prophet-Verhältnis des Moses zu Aaron dem Stand gleich den Mordechai der Esther gegenüber einnahm. Persien war für die Juden das neue Ägypten, wobei man beachten sollte, dass nicht der persische Regent Ahasveros, Xerxes I., der Mann der Esther, dem Pharao entspricht, sondern der das Volk der Juden hassende Amalekiter Haman. Außerdem sollte klar sein, dass das, was dem Haman misslang, nämlich die gänzliche Ausrottung der Juden, seinem Antitypus gemäß der Feststellung Gottes in 1. Mose 11,6 zu einem höheren Grad im neuzeitlichen Holocaust gewährt wurde. Sehr wahrscheinlich war der Massenmörder Hitler nicht nur der Antitypus, das heißt die Vollerfüllung Hamans, sondern der reinkarnierte Haman selbst. 1. Mose 11, Vers 6. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Diese historischen Analogien zwischen Ägypten, Persien und Hitlerdeutschland und die sie begründende 147-Zählung der sieben Häupter des Tieres zeigen, biblisch, dass das dritte deutsche Reich das siebte Haupt des Tieres ist. Außerdem existieren okkulte Parallelen Nazi-Deutschlands zu Persien, auf die hier jedoch nicht näher eingegangen wird. Die jeweils im zeitlichen Kontext von 1, 4 und 7 erfolgte Rückkehr Israels zum verheißenen Land bestätigt die vorliegende Systematik und die Richtigkeit der hier dargelegten Identifizierung des siebten Hauptes ebenfalls. Die 2-5-8-Zählung der sieben Häupter. Auch die 2-5-8-Ordnung mit ihrem Übergangscharakter, Element Wasser, zeigt indirekt, dass NS-Deutschland das siebte Haupt des Tieres ist. Das Tier, der achte, muss gemäß Offenbarung 17,11 einer aus der Riege der sieben Häupter sein. Der achte ist nicht zwangsläufig das auferstandene siebte Haupt. Personenmäßig ist es nicht zwingend notwendig, dass der achte das endzeitlich gestorbene und wiedererstandene siebte Haupt ist. Die Formulierung und ist aus den sieben in Offenbarung 17,11 besagt lediglich, dass er wesensmäßig mit irgendeiner der sieben Personen identisch ist. Diese sieben Menschen müssen hierzu nicht in der äonischen Endzeit leben, auch nicht das siebte Haupt. Vielmehr stirbt der reinkarnierte Achte und er steht wieder zum Leben um in der zweiten Hälfte seiner Jahrwoche zu regieren. Der sterbende Gog in Hesekiel 39,4 ist nicht das siebte Haupt, denn in Offenbarung 13,3 heißt es lediglich, dass eines der sieben Häupter des Tieres die Todeswunde hat, und es ist nicht zwingend logisch, dass es das siebte Haupt sein muss. Vielmehr wird es das als achter reinkarnierte sechste Haupt, Nero, der einstige Nebukadnezar II. Sein, das die Todeswunde erhält und von ihr genießt. Dies bestätigt die vorliegende Häupterzählung als Regentschaften, denn nicht Nazi-Deutschland wird als das achte Reich wieder aufkommen, sondern Rom. Die meisten Ausleger der Offenbarung halten daran fest, dass es das siebte Haupt des Tieres sein muss, das eine Todeswunde erhält und danach aus dem Abyssus als der achte wieder aufersteht. Im Fall von Chris White liegt es daran, dass er eine rein personelle Zählung der sieben Häupter vertritt und die biblisch bezeugte Reinkarnation nicht kennt, sodass es für ihn keine andere Alternative zum siebten Haupt gibt. Chris White zieht eine Parallele der vermeintlichen Auferstehung des siebten Hauptes zur Auferweckung Jesu aus dem Abyssus bzw. dem Hades. Anders als auch F.H. Bader lehrte, ist der achte nicht das wiedererstandene siebte Haupt. Wir müssen heute nicht nach dem siebten Haupt Ausschau halten, denn es ist bereits passé und kommt nicht wieder. Eine neuzeitliche Zählung der sieben Häupter ist falsch. Auch ist es falsch, die Zählung der sieben Häupter mit Nero zu beginnen und bis in die Neuzeit hinein weiterzuführen, denn das sechste Haupt der Regentschaften ist gemäß Offenbarung 17,10 eindeutig das zur Zeit des Johannes gegenwärtige Rom, der eine ist. Personenmäßig muss Nero das sechste Haupt sein. Er ist nicht das erste Haupt, wie F.H. Bader lehrte. Es gibt keine biblische Begründung, warum die 6 auch eine 1 sein sollte. Eine Zählung neuzeitlicher Regenten kann deshalb mit der in der vorliegenden Auslegung vertretenen biblisch korrekten Zählung nicht übereinstimmen, weil sie unrichtig ist. Es gibt nur eine einzige richtige Reihenfolge der sieben Häupter, keine zwei oder mehrere Erfüllungsebenen. Aus diesem Grund war es auch falsch und auch unnötig, Barack Hussein Obama und später Donald Trump als das sechste Haupt des Tieres anzusehen, wie es F.H. Bader tat. Das sechste Haupt ist Rom bzw. Nero. Augustus oder Nero als mögliche Wiederholungen Nebukadnezars. Als mögliche Anwärter für den achten stehen der Pharao zur Zeit des Moses 1, Sanherib 2, Nebukadnezar II 3, Haman 4, Antiochus der Vierte 5 und Nero 6 zur Auswahl. Da Nero den Abschluss des zweiten Dreierzyklus bildet und anzunehmen ist, dass er der reinkarnierte Nebukadnezar der Zweite war, muss er auch am Ende des letzten Zyklus zu finden sein. Das heißt, er ist der Antichristus. Zumal der nur kurz bleibende Hitler im dritten Dreierzyklus sehr wahrscheinlich ebenfalls lediglich eine Wiederholung seines Vorgängers Haman aus dem zweiten Dreierzyklus gewesen war. Andere Ausleger identifizieren den reinkarnierten Nebukadnezar II. Nicht als Nero, sondern als Octavian, Caesar Augustus, der 30 vor Christus Ägypten einnahm und so die ihm in Hesekiel 29,19, damals noch als Nebukadnezar II., gegebene prophetische Verheißung erfüllte. Dies geschah vor dem Sprossen des Christushornes, das heißt vor der Geburt Jesu gemäß Hesekiel 29,21. Augustus war bei der Fleischwerdung Jesu noch Kaiser. Octavians Sieg über den aus Sizilien ausherrschenden Sextus Pompeius soll angeblich das Gegenstück der in Hesekiel 29,18 erwähnten Einnahme Tyrus durch Nebukadnezar II. Gewesen sein. Hesekiel 29,18, 19 und 21. Menschensohn, Nebukadnezar, der König von Babel, hat sein Heer eine schwere Arbeit tun lassen gegen Tyrus. Jeder Kopf ist kahl geworden und jede Schulter ist blank gescheuert, aber Lohn ist ihm und seinem Heer von Tyrus nicht zugeteilt worden für die Arbeit, die er gegen es geleistet hat. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich gebe Nebukadnezar, dem König von Babel, das Land Ägypten, und er wird seinen Prunk wegtragen und seinen Raub rauben und seine Beute erbeuten. Das wird der Lohn für sein Heer sein. An jenem Tag werde ich dem Haus Israel ein Horn hervorsprossen lassen, und ihr gebe ich Freimut zum Reden in ihrer Mitte, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Gemäß Hesekiel 29,21 war der reinkarnierte Hesekiel ein Mitmensch des ebenfalls reinkarnierten Nebukadnezar II., also ein Zeitgenosse des Augustus. Da Hesekiel gemäß Hesekiel 3, die Verse 26 und 27 und Lukas 1, 18 bis 20, 64, 65, 67, 69 bis 76, als der Priester Zacharias inkarnierte, erlebte er sowohl die prophetische Erfüllung von Hesekiel 29, 19 als auch als alter Mann das Sprossen des Christushorns gemäß Hesekiel 29, 21. Selbst wenn Nebukadnezar II. Nicht als Nero inkarnierte, sondern Kaiser Augustus gewesen war, wird die hier vorliegende Systematik der 3-3er-Zyklen bestätigt. Denn in der 368b-Ordnung stellt das römische Imperium die Wiederholung Babylons dar, sodass der Römer Augustus durchaus der neue Babylonier Nebukadnezar II. Gewesen sein konnte. Als Achter trägt das Tier alle 10 Hörner der 7 Häupter. Auch die chiastische Textstruktur in Offenbarung 17, Vers 7 bis 14 zeigt, dass der achte das reinkarnierte sechste Haupt ist, denn hier bildet das sechste Haupt das Zentrum der den achten betreffenden Erklärung. Der eine ist, Offenbarung 17, 10. Diese Identität des sechsten Hauptes mit dem späteren, das heißt endzeitlichen Antichristus, wird unwissentlich von Chris White in Mystery Babylon bestätigt. Denn der Autor nimmt an, dass weil das Tier in Daniel 7, 7 und 8 alle 10 Hörner trägt, es auch in Offenbarung 13, 1 und Offenbarung 17, 3 alle 10 Hörner auf sich selbst vereinigt und die anderen 6 Häupter kein Horn besitzen. Daniel 7, 7 und 8. Nach diesem schaute ich in Visionen der Nacht und siehe ein viertes Tier, furchtbar und schreckenerregend und außergewöhnlich stark, und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte, und den Rest zertrat es mit seinen Füßen, und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren, und es hatte 10 Hörner. Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen empor, und 3 von den ersten Hörnern wurden von ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete. Offenbarung 13, Vers 1. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern 10 Diademe, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Offenbarung 17, Vers 3. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästernamen war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Der springende Punkt hierbei ist, dass das grauenerregende vierte Tier aus Daniel 7,7, der Zählung Babylon 1, Persien 2, Hellas 3, Rom 4, nach der vorliegenden Regentschaftszählung der sieben Häupter das sechste Haupt ist. Wenn Rom aber als das vierte Tier im Buch Daniel 10 Hörner trägt und es in Offenbarung 17 das sechste Haupt ist, wird es automatisch als der achte identifiziert, denn dieser besitzt 10 Hörner. Es gibt also drei biblische Beweise dafür, dass der Antichristus und seine Regentschaft das wiedererstandene Haupt Roms ist, nämlich a. die vorliegende Analogie der drei Dreierzyklen der antichristlichen Häupter, b. die textliche Struktur von Offenbarung 17, die Verse 7 bis 14 und c. die Zuordnung aller 10 Hörner zum sechsten Haupt bzw. zum vierten Tier, welches das endzeitliche Weltreich des Antichristes und seiner 10 Oligarchen ist. Es sei angemerkt, dass aus der Beschaffenheit des siebenarmigen Leuchters die folgende Verteilung der 10 Hörner auf die 7 Häupter angenommen werden kann. 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1. Das zentrale siebte Haupt besitzt 4 Hörner. Das endzeitliche achte besitzt aber die Summe aller Hörner der 7 Häupter, also alle 10. Antiochus IV. Als eine Vorschattung des Nero-Antichristus. In der 2.5.8-Systematik hat der reinkarnierte Nero jedoch noch die Qualität eines Antiochus IV., denn er steht hier in einer Linie mit Sancherib 2 und Antiochus IV. 5. Das hervorstechende Merkmal des Antiochus IV. War seine manische Überheblichkeit und der von ihm begangene gotteslästerliche Frevel im nachexilischen Jerusalemer Tempel. Aus diesem Grund identifizieren ihn viele Christen richtigerweise als eine Vorschattung des Antichristus. Antiochus IV. Ließ sich als der Theos Epiphanes, erscheinender Gott, propagieren. 167 vor Christus gründete er eine griechische Polis inmitten der Stadtmauern Jerusalems. Er verbot den Juden die Anbetung Jahwes und funktionierte den Jerusalemer Tempel in eine Kultstätte des Zeus um. Dort ließ er unter anderem Schweine schlachten. Der Antiochus-Luzifer-Kult des Nero-Antichristus. Der von Antiochus IV. Angerichtete Gräuel der Verwüstung wird sich in der Endzeit vollständig erfüllen, wenn sich das Tier im noch zu erbauenden dritten Jerusalemer Tempel als der Sonnengott Luzifer anbeten lassen wird. Der in Jesaja 14,12 gemäß der Septuaginta mit Luzifer wiedergegebene Helel, Erheller, Glanzstern, ist nicht Satan, sondern der sich als Gott anbeten lassende jüdische Antichristus. Es ist interessant, dass der Beiname des den Antichristus darstellenden Antiochus Epiphanes lautete, was mit auferscheinender bzw. allgebietserscheinender wiedergegeben werden kann. Hier geht es um den luziferischen Sonnenkult. Der achte, das durch natürliche Geburt wiedererstandene sechste Haupt, Nero, ist also vorerst eine Vollerfüllung des fünften Hauptes des Tieres, was die vorliegende 2-5-8-Systematik bestätigt.